PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Herzlich willkommen bei uns bei Filme, Serien und der ganz normale Wahnsinn. Das ist der erste und einzige Podcast von
Valentin
und von mir, Maxi. Wir beide sind Studenten an der PH Freiburg und haben vor, heute ein bisschen über Filme, über das Kino, über Serien und naja, so ein bisschen über Nerdkram und der ganz normale Wahnsinn eben zu reden. Welche Entwicklungen es so in den letzten Jahren gab, was wir darüber denken, was natürlich auch unsere Lieblingsfilme und alles Mögliche sind. Und ja, wir werden vielleicht ein bisschen nerdig, aber inzwischen ist das ja eigentlich Mainstream. Von daher wird das schon funktionieren. Viel Spaß! Valentin, was sind denn so deine Lieblingsfilme? Tatsächlich haben wir ja darüber noch gar nicht geredet.
Stimmt. Ja, also ich bin auf jeden Fall am meisten mit Star Wars groß geworden. Mhm. Also bei mir, die Geschichte bei mir mit Star Wars ist, dass mein Bruder irgendwann auf dem Flohmarkt, es ist wirklich diese kitschige Geschichte, mein Bruder hat auf dem Flohmarkt diese Episode 3, Episode 4, 5 und 6 gekauft als VHS-Kassetten noch in so einem, in einem Pack, alle drei. Mhm. Und dann bin ich immer wirklich von der Schule heimgekommen und habe diese VHS-Kassetten eingeschoben. Und das war ja noch, früher war das noch mega nervig, weil man musste jedes Mal wieder zurückspulen. Weil niemand hat ja das angeguckt und hat dann gesagt, okay, fürs nächste Mal spule ich jetzt schon mal zurück. Sondern man war dann fertig und hat gedacht, geil, geiler Film, so jetzt gehe ich Chips essen oder was weiß ich.
Mhm, genau.
Und immer, wenn man ihn wieder sehen wollte, musste man ihn erst mal wieder zurückspulen. Und dann bin ich also wirklich immer heimgekommen und habe erstmal die Filme zurückgespult und habe sie mir wieder angeguckt. Und das ist einfach, das, daher kommt einfach diese Liebe von, bei mir von, für Star Wars. Mhm. Deswegen gehört Star Wars, egal was, zu meinen Lieblingsfilmen. Und alles andere versuche ich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Generell bin ich einfach immer beim Thema Weltraum, bin ich da immer mit dabei. Mhm. Also würde ich eigentlich als meinen Lieblingsfilm bezeichnen, ist Der Marsianer.
Der. Okay, gute Wahl.
Dann kommt Interstellar. Und bei Marvel vor allem die Iron Man-Reihe. Mhm. Und jetzt ganz neu dazu kommt noch Glass Onion. Falls du den schon gesehen hast, oder?
Mhm.
Den fand ich wirklich auch sehr, sehr gut. Und das wird jetzt mal, gerade jetzt nur in Bezug auf Filme, würde ich das jetzt mal erstmal so stehen lassen und dich fragen, wie schaut es denn bei dir aus?
Bei mir ist es relativ schwierig. Bei mir kommt es fast so aufs Genre an und dann habe ich da jeweils so ein bisschen meine Lieblingsfilme, weil, ja, insgesamt kann man wirklich so, gibt es so viele tolle Filme und manchmal fallen auch die gerade einfach nicht einem ein, wo man eigentlich besonders mag. Aber klar, Star Wars zum Beispiel, die alte Trilogie, die hat mich auch eigentlich sehr früh schon angefangen zu begleiten, weil mein Vater hatte tatsächlich schon die drei VHS-Kassetten gehabt. Das heißt, wenn ich meinen Vater besucht habe, dann haben wir immer Star Wars eigentlich angeguckt. Die Indiana Jones-Reihe, die alte, es gibt nur drei Teile, die gehört natürlich auch dazu. Ja. Also die Teile waren einfach so ein bisschen, oder das waren die Erwachsenenfilme, wo ich aber schon in der Kindheit liebend gerne geguckt und gesuchtet habe. Von meiner Mom wiederum habe ich dann anderen inzwischen, ja, damals Nerdkram so ein bisschen mitgekriegt. Also zum Beispiel die Star Trek-Filme. Ich würde sie nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen, bei weitem nicht. Aber diese Filme und Serien würde ich schon dazu zählen, dass sie eben auch meine Kindheit geprägt haben. Also Science-Fiction war, oder Science-Fiction-Abenteuerfilme gehören auf alle Fälle dazu. Und klar, die Herr-der-Ringe-Reihe musste ich einfach nennen. Ja. Die Herr-der-Ringe-Reihe fing 2001 an, da war ich noch viel zu klein dafür. aber zumindest die Kinoversionen waren ja alle ab 12 und ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie wirklich im Kino gesehen habe, ob meine Eltern das hingekriegt haben. Aber die verbinde ich auch eben mit meinen Lieblingsfilmen auf alle Fälle, weil die sind prägend gewesen, prägend für die Zeit und, oder besser gesagt, prägend für alle Fantasy-Filme eigentlich heute. Und selbst heute mit allen möglichen Produktionen, wo momentan laufen, müssen die immer wieder mit Herr der Ringe verglichen werden von Peter Jackson. Und ehrlich gesagt kann ich es verstehen. Ja. Ansonsten, die Harry Potter-Reihe ist super. Natürlich, da kann man dann natürlich wieder streiten. und würde ich auch liebend gerne streiten, wenn ihr die Zeit dafür hätten. Die Batman-Trilogie von Christopher Nolan zum Beispiel finde ich auch noch sehr stark. Mhm. Insgesamt macht er starke Filme. Ja. Und ja, Le Miserable finde ich auch noch super. Also ist er ein Musical-Film und vielleicht daher nicht ganz so bekannt, aber Le Miserable kann ich nur empfehlen, wenn man so ein bisschen die Richtung mag. Tolle Lieder, schön dramatisch, eine gute Story und viele verschiedene Charaktere, die wirklich ja, einiges bieten.
Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsfilm von Nolan? Ist es die Batman-Trilogie?
Das ist schwierig. Da würde ich fast sagen Inception tatsächlich. Ja. Weil Tenet, der kam ja vor ein paar Jahren raus, ja. Der kam irgendwie nicht so wirklich dran, weil...
Ja, ich habe nicht verstanden, den Film, ich weiß nicht. Ich habe versucht, den zu verstehen, aber ich habe es nicht hingekriegt.
Ja, es lag vielleicht auch einfach so ein bisschen an den Hype, wo Nolan selber im Vorfeld so ein bisschen aufgebaut hatte, indem er großartig gesagt hat, er hätte Jahre daran geforscht und darüber sich Gedanken gemacht, wie er das Drehbuch und alles perfekt gestaltet. Und da hat er vielleicht einfach so ein bisschen arg viel in die Waagschale geworfen.
Weil ja, da hat er sich selbst die Messlatte zu hoch.
Ja, genau. Ja. Weil Inception zum Beispiel, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass großartig der Film eben so aufgeblasen wurde im Vorfeld. Der war auf einmal da und alle haben davon geredet.
Ja.
Von daher würde ich sagen Inception. Und ja, die anderen Filme, das wäre echt ein Thema für ein Video, die wirklich also zu ranken.
Das würde jetzt auch im Rahmen sprengen. Genau, ihr seht schon, was hier für zwei filmbegeisterte Menschen sitzen.
Was ich noch aber sagen würde, ich schaue zum Beispiel auch liebend gerne Anime-Filme, Zeichentrickfilme und Animationsfilme und sowas an.
Ah, okay.
Und da würde ich auf alle Fälle Prinzessin Mononoke nennen. Ist einer der besten Anime-Filme aller Zeiten, weil er vor allen Dingen auch ein so ernsthaftes Thema ist und behandelt das Thema der Umgang von den Menschen mit der Natur. Ein sehr ernstes Thema eigentlich. Und der Film ist so, er ist Fantasy, er ist ernsthaft, er hat schöne Momente. Der trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Und ansonsten würde ich natürlich noch Bärenbrüder zum Beispiel nennen von Disney. Auch ein klasse Film. Oder ganz kitschig, Das letzte Einhorn. Also die würde ich auch noch in die Waagschale werfen, weil das echt auch tolle Filme sind.
Krass, da habe ich, glaube ich, keinen gesehen von den letzten.
Genau deswegen musste ich sie noch nennen.
Gerade in dieser Anime-Welt und so bin ich wirklich gar nicht verankert. Aber das ist ja gut. Deswegen wird es, glaube ich, auch ein gutes weiteres Gespräch, weil wir doch beide mega filmbegeistert sind, aber dann doch auch irgendwie aus ganz unterschiedlichen Ecken wieder irgendwie Wissen reinbringen.
Mhm. Was wir jetzt schon festgestellt haben, viele unserer Filme, wo wir es so mögen, haben eigentlich zumindest mit dem Anfang der 2000er Jahre einiges zu tun. Zum Beispiel eben die Herr-der-Ringe-Reihe, die fing eben 2001 an bis 2003. Oder eben auch weiter Harry Potter fing ja auch 2001 an. Aber auch die Star-Wars-Reihe ging mit Episode 2 und 3 Anfang der 2000er Jahre auch weiter und wurde ergänzt. Und klar, Iron Man fing auch tatsächlich schon 2008 fing er tatsächlich an. Das ist echt erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell sich da manche Entwicklungen breit gemacht haben. Und manche dieser Entwicklungen sind eigentlich ziemlich überraschend gewesen. Gerade zum Beispiel der Fantasy-Bereich. Früher war Fantasy so zum Beispiel in den 80er Jahren oder 90er Jahren noch meistens so ein bisschen ein Märchenthema. Die meisten Filme waren eben im Märchenbereich zu diesem Zeitpunkt auch. Es gab zwar dann die ersten Versuche mit zum Beispiel der dunkle Kristall oder die Reise ins Labyrinth so ein bisschen erwachsener zu werden und zu machen. Oder mit Legend und anderen Filmen. Allerdings wirklich Mainstream oder dass sie wirklich großartig erfolgreich wurden, war echt schwierig. Dragonheart würde ich vielleicht noch nennen am Ende der 90er Jahre, weil er sozusagen den ersten CGI-Drachen mit reingebracht hatte, der auch Lippenbewegungen machte und ähnliches. Also da gab es nochmal einen Sprung. Und dann fing es auf einmal an mit Herr der Ringe und Harry Potter. Und bis heute sind zum Beispiel diese Franchises oder diese Filme wirklich prägend gewesen für unsere Jugend und für die Jugend von so vielen anderen, für die Kindheit von so vielen anderen, weil die einfach visuell und von der Thematik her etwas auf den Tisch brachten, was zuvor nie wirklich thematisiert wurde. Klar, Star Wars zum Beispiel hat zumindest Science Fiction wirklich auf den Tisch gebracht für den Mainstream, aber Fantasy davor war in diesem Sinne nicht denkbar gewesen. Und daher fingen eigentlich die 2000er schon mal spannend an. Und tatsächlich hatten auch die Comicfilme eigentlich so eine kleine Renaissance, könnte man sagen. oder einen Aufstieg vor allem Dingen. Zum Beispiel Sam Raimi's Spider-Man-Filme, die fingen 2002 an, bis 2007 ging der letzte Teil. Und die brachten auch erst nochmal so ein bisschen das Thema Comic-Helden auf den Tisch, was zuvor eigentlich lange Zeit wieder abgespeist wurde. Lediglich Tim Burton hatte es mal genau, geschafft da gehabt.
Wir mit dem Batman hatten wir doch.
Genau, genau.
Der Batman war, der das erstmal begraben hatte. Ja?
Er hat es erstmal auf den Tisch gebracht, Tim Burton. Die ersten zwei Teile und dann hat Joel Schumacher sie begraben. Ja, genau. Anscheinend war nämlich Tim Burton ein bisschen zu düster, ein bisschen zu erwachsen. Ja. Und Warner Bros. Hat sich wohl gedacht, wir holen uns Joel Schumacher an Bord und er soll das alles jetzt ein bisschen lustiger machen, damit eben wieder mehr Leute reinkommen und vor allen Dingen auch Kinder angesprochen werden. Ja, wer die Filme gesehen hat, weiß, das war eine ganz schlechte Idee. Ja, aber eben, Spider-Man-Filme kamen eben dann wieder auf den Tisch in den 2000er Jahren und waren auch wirklich erfolgreich. Auch im Mainstream waren die dann richtig beliebt. Und dann ging es weiter, Hellboy war noch ein bisschen eher nischenhaft, aber spätestens eben mit Iron Man 2008, da war ja eigentlich so ein bisschen der Startschuss vom MCU.
Genau.
Hat am Ende weder, hat keiner erwartet, nicht mal die Macher selber, die haben am Ende lediglich bei der Post-Credit-Scene dann, eigentlich war es so ein Insider mit die Avengers würden folgen. Und damals hat noch keiner gedacht, das wird was. Aber ja, das wurde ja dann gerade in den 2010er eine Riesensache.
Ja, an der Stelle muss ich kurz einklinken. Und zwar muss ich hier kurz vielleicht für alle, die es noch nicht wissen, den Begriff MCU erklären. Den du jetzt einfach mal hier so reingeworfen hast, weil für uns ist natürlich selbstverständlich zu wissen, was das heißt. MCU ist das sogenannte Marvel Cinematic Universe. Das beinhaltet alle Filme, die, also alle Comic-Verfilmungen, die aus Marvel-Comics verfilmt wurden. Das heißt, das ist quasi ein in sich geschlossenes Universum und alle Filme, die von Marvel rauskommen in die Kinos, spielen innerhalb von diesem Universum. Gibt es natürlich jetzt auch das Multiversum.
Mhm. Oh ja.
Das wird jetzt aber auch vielleicht ein bisschen zu tief dann in den Nerd-Kram reingehen.
Mhm.
Nur, dass man da Bescheid weiß. Im Folgenden werden wir das immer mit MCU einfach abkürzen. Gemeint ist das Marvel Cinematic Universe. Genau, und mit dem Iron Man, wann meintest du? 2000?
2008 schon.
2008,
genau. Erst.
Bruder, also ja, hätte ich nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Mit dem Iron Man wurde eben das Cinematic Universe, das MCU, geboren und hat wahrscheinlich auch die Kinos.
Ja, doch, er lief sehr gut an. Das war ja das Überraschende. Sie hatten es und streng genommen zählte noch dazu, es mal mit Hulk probiert. Den einzigen ist denn der Standalone-Film von Hulk, der allerdings eben nicht wirklich gut ankam, ja, weder bei den Fans so richtig. Obwohl, da gibt es natürlich auch wieder so mindestens zwei Lager, aber er war nicht so beliebt oder kam nicht so gut an in der breiten Masse wie eben später Iron Man. Und von daher würde ich schon eher sagen, dass das so ein bisschen der Startpunkt war, weil auch eben diese Post-Credit-Scene damals eben ein Inside-Joke quasi, ja, dazu geführt hat am Ende, dass wir letztlich solche riesengroße Filmprojekte haben wie Infinity War und Endgame. Und die sind ja inzwischen gehören immer noch zu den beliebtesten und erfolgreichsten Filmen weltweit.
Ja.
Und es ist erstaunlich. Klar, es gab natürlich noch weitere viele oder sehr viele Filme in den 2000er. Die Fluch der Karibik fing damals an und nahm ihren Lauf und war auch ein wirklicher Überraschungshit. Damals war eigentlich auch wieder das Piratenzeitalter eher auf der Kinoleinwand zu Ende gewesen und dann auf einmal kam Fluch der Karibik. Damit hatte auch niemand gerechnet. Und natürlich gab es viele tolle Standalone-Filme, aber das waren schon so prägende Sachen. Auch nochmal gerade bei uns so ein bisschen prägend, würde ich sagen. So, wenn wir jetzt zurückgucken, waren also viele Filme, die uns persönlich berührten oder mit denen wir uns bis heute auseinandersetzen, gerade so in den 2000er Jahren angesiedelt. Aber wenn wir uns zurückerinnern, welche großen Veränderungen oder wie hat sich dann die Filmwelt auch verändert so in den 2010er Jahren?
Ja, in den 2010er Jahren sind große Meilensteine im Kino vor allem auch passiert. Star Wars ist zurückgekommen, 2015 mit Das Erwachen der Macht. Marvel hat wieder auch viele Filme ins Kino gebracht.
Ja, das MCU ist ja wirklich da Also klar, mit Iron Man fing es an, aber Schritt für Schritt wurde es auf einmal größer und in den 2010er Jahren, boom, da kam ja ein Film nach den anderen. Da war es ja teilweise so, dass 3 Kinofilme in einem Jahr liefen und es wurde immer größer, immer gewaltiger und hat sich immer mehr aufgebaut zum großen Finale, zum Infinity War und Endgame.
Das war ein bisschen diese Massenproduktion von Marvel, die da so angetreten wurde, wo man aber auch sagen muss, finde ich, wo auch echt ein bisschen die Qualität drunter gelitten hat.
Ja, also die Besten waren eigentlich mit die Ersten, muss man schon fast sagen. Also Iron Man 1, Zeit genommen haben. Genau, oder auch Civil War, Winter Soldier, Captain America, also. Und Winter Soldier, deren zum Beispiel finde ich echt gut gelungen, weil er auch nicht nur einfach ein Superheldenfilm war, sondern wirklich eigentlich schon fast ein Thriller war. Ja. Und ich finde eben bei den ersten Produktionen, da hast du recht, Valentin, da war es wirklich stark. Und je größer es wurde, desto schwächere Filme kamen auch dazu.
Genau, das ist genau meine Rede. Also es ist dieses, gerade in diesen 2010er Jahren, wo man dann eben gesehen hatte, 2008 mit dem ersten Iron Man, und dann hat man halt gesehen, oha, das funktioniert richtig gut. Mhm. Und dann hat man halt nachgelegt, dann in den 2010er Jahren hat es dann angefangen und es hat weiter funktioniert, und dann wollte man natürlich, wenn man sieht, das funktioniert so gut, dann riecht man dann natürlich auch das Geld, und dann hat man eben angefangen, wirklich zu produzieren, teilweise 3 Filme im Jahr.
Ja, das war schon Hammer.
Das war brutal, und man hat es dann auch, manchmal hat man es auch wirklich am CGI gesehen. Mhm. Also, dass da die Zeit nicht da war, dass da unheimlich viel Druck dahinter war.
Ja, gerade nochmal in den letzten Jahren finde ich es echt extrem. Ja. Also, klar, man hat immer weniger Zeit, wenn man es so durchtaktet. Aber wenn wir auch gerade auf die letzten Jahre zurückblicken mit Corona und so weiter, da merkt man auch teilweise, dass so ein Masterplan oder die Überlegung an großen Filmuniversen natürlich auch ihre Schwachpunkte haben. Und was hat man sonst noch gemacht? Ja klar, man hat versucht, eben die vielen Sachen, wo wir vorher genannt haben, wo so gestartet sind in den 2000er Jahren, irgendwie fortzuführen. Man hatte 1-2 Anläufe nochmal für Spider-Man gehabt, um das nochmal neu hinzukriegen, auch nochmal gerade mit dem Versuch mit dem MCU. Man hat natürlich auch probiert, zum Beispiel Herr der Ringe weiterzutreiben mit der Hobbit-Trilogie, die zumindest von den Fans nicht noch ganz so positiv aufgenommen wurden. Und auch die fantastischen Tierwesen hat man probiert, nochmal was rauszukitzeln aus dem Harry Potter-Franchise. Also man merkt einfach so ein bisschen bei den 2010er Jahren, würde ich sagen, dass zumindest im Mainstream-Kino vieles einfach nochmal recycelt bzw. weitergetrieben wurde, was bereits da war. Es gab weniger innovative Filme.
Ja, also gerade man hat dann halt alles davor hat man schon sehr viel gemacht gehabt in den Filmen. Das heißt, alles, was dann kam, musste größer, krasser, toller sein. Somehow Perpetine returned.
Ja, oh Gott, nein. Wenn wir wieder anfangen mit über Star. Nee. Also nichts gegen die alte Trilogie. Ich kann sogar noch mit Episode 3 wunderbar leben, aber die Sequels bei Star Wars, damit kann man mich jagen. Ich habe sie jeweils nur einmal angeguckt, weil ich es nicht länger durchgehalten habe.
Und dann muss man sich eben fragen, warum wurde das gemacht? Und das ist einfach wirklich dieser Druck. Wir müssen, um die Leute jetzt noch zu entertainen, es muss krasser sein, wie was wir schon gezeigt haben. Und man ist ja damals schon technologisch ans Limit gegangen und die Technologie entwickelt sich natürlich unglaublich weiter. Das heißt, man macht jetzt einfach im Grunde, was man will. Und dann kommen halt teilweise auch Unfälle dabei raus, wie eben zum Beispiel die Star Wars Sequels.
Nichts gegen die Leute, wo es sie mögen, wobei man kann immer doch mal diskutieren.
man kann sich unterhalten. Und wo uns das auch ein bisschen hinführt, ist, dass das Kino natürlich immer noch ein ganz besonderer Ort bleibt. Es gibt viele Filme, die man im Kino gesehen haben muss. Aber was in den 2010er Jahren eben auch angefangen hat, neben diesen ganzen Franchises, die versucht wurden, irgendwie wiederzubeleben oder weiterzuführen, ist, dass das Streaming in der Zeit auch an Oberhand gewonnen hat. Und gerade Anbieter wie Netflix und HBO haben da dann wirklich ernst gemacht und haben wirklich viele Abonnenten bekommen. Und da ging das wirklich richtig los. Das hat auch da zu der Zeit begonnen, wo man auch wirklich sagen muss, das war auch wirklich revolutionär.
Also das waren Riesenentwicklungen. Und am Anfang war wirklich ja Streaming eigentlich klein. Also, du kennst dich ja auch nochmal aus mit, wie Netflix anfing. Wie war das nochmal?
Ja, also Netflix war 1999 wurde Netflix gegründet. Da denken sich jetzt vielleicht viele, wenn sie das hören.
Was? Da gab es doch noch kaum Internet.
Ja, 1999, aber es stimmt tatsächlich, 1999 wurde Netflix gegründet und war zu der Zeit aber einfach eine Online-Bibliothek im Grunde. Man konnte sich Filme ausleihen online, aber jetzt nicht so, dass man sie wie heutzutage bei Amazon für 3 Euro leihen oder für 10 Euro kaufen. Nee, man hat sich den Film geliehen und er wurde einem dann wirklich noch physisch als DVD zugeschickt und man musste ihn auch wieder abgeben. Und das waren die Anfänge von Netflix.
Oh Mann.
Tatsächlich. Und ja, man muss mit der Zeit gehen, das hat auch Netflix gemerkt und hat dann eben angefangen, Filme zum Stream bereitzustellen. Und
das war ja aber am Anfang, glaube ich, auch noch ziemlich schwierig, oder? Wegen dem Internet.
Genau, also am Anfang ging das einfach eigentlich gar nicht. Also die Möglichkeiten gab es technisch einfach überhaupt nicht, weil es die Bandbreite nicht gab. Also es war technologisch überhaupt noch nicht möglich.
Mhm.
Das heißt, so ab dem Moment, wo es technologisch möglich war, wurde es dann auch gemacht.
Ja, es gab dann auch unzählige Streaming-Anbieter, wo eben nicht quasi ganz legal waren. Die Grauzone, die ich glaube bis heute fortbesteht, auch wenn man es versucht einzuschränken. Aber wenn man rechtlich nochmal hinguckt, ist es immer noch Grauzone. Und dann konnte man halt einfach quasi in der Grauzone, wenn man also über die anderen Streaming-Anbieter, ohne was zu zahlen, die ganzen Filme angucken, musste sich dann teilweise schreckliche Werbung über sich ergehen lassen. Aber bei manchen Themen war das damals noch gar nicht anders möglich. Also ich habe ja erzählt, ich zum Beispiel schaue gerne Anime-Filme oder Serien an. Und zu der Zeit war das anders gar nicht möglich. Da musste man auf solche Anbieter zurückgreifen, weil Anime war quasi im Fernseher so stark zurückgegangen und immer wieder auf irgendwelche andere Sender verschoben, dass man da gar nicht mal den Überblick hatte, geschweige denn die neuesten Serien. Es ging ja auch damals teilweise einfach darum, die japanischen Serien überhaupt zu gucken. Teilweise noch mit englischen Untertiteln, manche schon mit deutschen Untertiteln. Also Synchronisation war zu dem Zeitpunkt auch noch so mal ein Thema, weil einfach so ein bisschen Anime runterging. Und dann gab es eben wirklich viele graue, viele Streaming-Anbieter aus der Grauzone, wo man Filme angucken kann, Serien angucken kann. Und erst in den 2010er Jahren, je weiter es voranging, desto mehr Möglichkeiten gab es dann auch von legaler Seite, die Sachen wirklich anzuschauen. Davor war das einfach nicht wirklich möglich gewesen.
Das war auch die Entwicklung von diesen legalen Streaming-Plattformen, wo wir jetzt auch bei den illegalen immer noch von der Grauzone sprechen. Also man kann auch immer noch nicht klar sagen illegal, man kann aber definitiv auch nicht sagen legal.
Mhm.
Aber gerade durch diese, wir nennen es jetzt einfach mal illegalen Seiten, ging natürlich den Produzenten von den Filmen auch unglaublich viel Geld durch die Hände.
Oh, ja.
Also was einfach verloren ging. Und da war auch die bezahlten Streaming-Plattformen waren da ein Segen auch für die Produzenten von Filmen, weil die dann eben ihre Filme verkaufen konnten nochmal.
Und also verleihen.
Verleihen, genau, Lizenzen. Mhm. Netflix kauft ja immer nur Lizenzen. Also jeder kennt's, dass ein Film, den man ewig auf Netflix geguckt hat oder eine Serie plötzlich nicht mehr da ist, weil die Lizenz ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde.
Ja.
Weil ja gerade jeder seinen eigenen Streamingdienst startet.
Oh ja.
Kommen wir auch später noch dazu. Aber das war eben auch eine große Chance für Filmproduktionen, dass sie dann ihre Filme auch wirklich legal, also dass sie ihr Geld noch bekommen haben, dass nicht jeder einfach das illegal geguckt hat, ohne Geld zu bezahlen.
Ja, und die andere Seite war natürlich, wichtiger die Streaming-Plattformen wurden. Netflix zum Beispiel hat auch dann angefangen, eigene Produktionen wirklich zu starten, wo dann wirklich dauerhaft bei ihnen sind. So wichtiger das Streaming jedenfalls wurde, desto mehr wurde das Kino in Frage gestellt. Denn viele Leute haben sich halt gesagt, ja gut, warum sollte ich ins Kino gehen, wenn zum Beispiel zur gleichen Zeit der Film veröffentlicht wird auf der Streaming-Plattform und ich habe ja das Abo. Und warum sollte ich dann noch ins Kino gehen und dafür großartig Geld zahlen, wenn ich es eben zu Hause bequem mit der Familie direkt anschauen kann? Und das Kino kam so ein bisschen immer mehr so ein bisschen in Zugzwang gefühlt, so, weil die Streaming-Anbieter, eben auch viele Filmfirmen, haben dann angefangen, ihre eigenen Streaming-Dienste quasi aufzurufen und ins Leben zu rufen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war dann die Diskussion schon groß, ob das Kino verschwindet.
Ja, das war eben gerade während Corona kam dann eben die große Frage auf. Also davor, würde ich sagen, war es so ein bisschen so, vielleicht, ja, aber während Corona wurde es dann wirklich.
Oder sagen wir es so, die, wo relevant. Wirklich Kinofans waren, die haben dann natürlich schon ein Auge darauf gehabt, welche Entwicklungen da teilweise stattfanden. Klar, die großen Firmenchefs haben natürlich da auch jedes Mal den Blick eben auf das Geld tatsächlich und weniger auf die Filmkunst und wie die fortlebt. Also das sind einfach andere Ziele teilweise.
Ja, gerade da kann man sich eigentlich ein Beispiel nehmen an dem neuesten James Bond, der ja sehr oft verschoben wurde.
Oh ja.
Weil man man steckt eben sau viel Geld in die Produktion. Und dann kam eben Corona. Das heißt, man hat eben erstmal gesagt, okay, wir bringen den Film noch nicht in die Kinos, weil wenn wir den jetzt bringen, dann kommen wir niemals irgendwie im Plus raus.
Mhm.
Das heißt, man musste abwarten, was nimmt Kino für eine Entwicklung, wann können wir den Film in die Kinos bringen? Die Leute warten natürlich auch schon ewig drauf und irgendwann wird es ja auch peinlich, den Film zu verschieben. Aber es sind eben immer finanzielle Gründe, die entscheidenden Gründe, warum und wann irgendwas in die Kinos kommt.
Mhm.
Und so hat man sich dann 2020 oder 2021?
Genau, das war 2020, wo Corona losging. Und am Anfang haben wir ja alle die Hoffnung gehabt, so, ja, ein halbes Jahr und dann wird es schon, dann kriegen wir das in den Griff. Aber zumindest beim Kinos hat man das dann wirklich dann sehr schnell gemerkt, dass es eben hieß, der Film wird verschoben, das wird verschoben. Ja. Dort am Set gab es Probleme wegen Corona, deswegen haben die Dreharbeiten länger gedauert. Also wer da ein bisschen einen Blick drauf hatte, hat nicht eben nur einfach beim Restaurant um die Ecke gemerkt, dass es dort immer noch die strengen Bestimmungen zum Beispiel gibt und da Schwierigkeiten gibt, sondern auch eben, dass wirklich in der großen Kinowelt, wo wirklich Riesenkonzerne teilweise inzwischen dahinter stecken, es echt Schwierigkeiten gibt wegen dieser Pandemie, wo alles verzögert. Und gerade zum Beispiel das MCU, das haben wir ja vorher angedeutet, hatte dort große Probleme, weil sie möchten ja, das große Ziel vom MCU ist bis heute, alles miteinander zu verzahnen und zu verbinden. Auch gerade bei den neuen Serien, wo sie rausgehauen haben. Und das bedeutet natürlich, sobald eine der Filme oder Serien sich verschiebt, verschiebt sich das andere. Und das ist natürlich von der Planung her und von allem her ein Riesenaufwand, beziehungsweise dann wirklich kompliziert. Und zum Beispiel bei dem neuesten Doctor Strange hat man das teilweise, finde ich, gemerkt, dass man nicht mehr sicher war, wie viel Einfluss von dem anderen Film haben wir jetzt drin oder dürfen wir zulassen? Wie viel dürfen wir Foreshadowing mal betreiben? Beziehungsweise, dann war da einfach selber nicht mehr ganz sicher, welche Richtung. Und das beißt sich teilweise jetzt inzwischen wegen Corona immer noch in den Schwanz. Oder wie siehst du das, Valentin? Du bist ja noch tiefer im MCU drin. Ich habe irgendwann in den letzten Jahren gesagt, so, es reicht mir langsam.
Ja, das MCU, das wenn man da ein bisschen inhaltlich was dazu sagt, dann ist es halt so, dass eben, wie du sagst, sie versuchen alles miteinander zu verbinden.
Mhm.
Und so fühlt sich beim MCU mittlerweile jeder Film so an, wie wenn er nur den nächsten ankündigt.
Ja,
es wird eigentlich nur noch krampfhaft alles miteinander verbunden, aber nicht mehr irgendwie was Eigenständiges produziert.
Ja, es ist auch nicht inzwischen eigentlich ziemlich schwierig, neue Helden einzuführen. Also die alte Riege, da hatte man ja wirklich gehabt Standalone-Filme, wo wir den Einzelnen halt vorstellen, präsentieren und dann erst so beim zweiten, dritten Film, wo er auftauchte, traf er auf die anderen und inzwischen ist es halt eigentlich schon alles wirklich im Prozess, alles läuft einfach und dann ploppen jetzt quasi auf einmal neue Helden auf, in der Serie zum Beispiel und die, wo halt nur die Filme angucken, haben dann teilweise, glaube ich, schon ein bisschen manchmal ihre Problemchen, oder?
Genau, ja. Also Marvel hat sowieso eine Menge Probleme mit denen. Mittlerweile haben sie eigentlich zu viele Superhelden.
Mhm.
Und das alles noch unter ein Dach zu kriegen, ist einfach ein bisschen kompliziert.
Mhm.
Aber wenn man da gerade mit Corona und den MCU sich das ein bisschen anguckt, hat Marvel eben mit Disney Plus ja immer die Möglichkeit behalten, auch während der Pandemie Sachen zu veröffentlichen.
Mhm. Okay.
Ein Hund, der ordentlich am Brüllen ist. Kurz den Faden verloren. Nee, Disney Plus. So, Disney Plus hat, Marvel hat während der Pandemie Serien veröffentlicht.
Mhm, genau, zum Beispiel Hawkeye kam raus, Falcon. Hawkeye,
ich glaube auch.
Und Winter Soldier.
WandaVision.
WandaVision, genau.
Übrigens meine Lieblingsproduktion von Marvel, tatsächlich.
Okay.
So eine, okay, nach Iron Man. aber WandaVision war ich wirklich, fand ich wirklich gut. Auch wenn das CGI teilweise echt schlecht war. Genau, ja. Also durch diesen Streaming-Dienst war Marvel und die Produzenten nicht angewiesen aufs Kino, weil sie haben gesehen, das funktioniert auch nur über Streaming. Generell alle Serien, die Marvel rausbringt, kommen ja nicht ins Kino. Also das wird ja alles nur per Streaming veröffentlicht. Das heißt, an der Stelle hat sich Marvel schon auch ein bisschen vom Kino wegbewegt. Und eigentlich braucht es für die Serien von Netflix, für die Serien vom MCU, braucht es kein Kino.
Nee, für die auf alle Fälle nicht, aber ich glaube bei den großen Filmproduktionen teilweise schon. Weil wenn man zum Beispiel die eigentliche Taktik war ja immer zuerst Kino, dann dauerte es eine Zeit lang, dann kam es erstmal in Blu-ray und DVD-Verkauf und dann kam Streaming.
Ja.
Und es sind eigentlich sozusagen drei Stationen, bei denen man jedes Mal Cash verdient.
Ja.
Und wenn man halt auf die ersten zwei Schritte oder zumindest auf den ersten Schritt wirklich verzichtet, dann kann das auch wirklich Nachteile haben. Zum Beispiel die ganzen Netflix-Produktionen früher, inzwischen probiert es Netflix mit dem Kino, aber früher sind die tatsächlich einfach aufgeploppt auf Netflix und untergegangen. Also so viele Filme, wo Netflix selbst anbietet und dann auch noch welche selber macht, da verliert man sehr schnell den Überblick. Und selbst wenn dann wirklich gute Produktionen dabei waren, haben die meisten das gar nicht so richtig mitgekriegt, weil zum Beispiel der Algorithmus ihnen die Sachen nicht ordentlich angezeigt hat. Oder einfach, weil es zu viel war.
Ja.
Und das ist halt, finde ich, auch eine der Möglichkeiten von Kino, einzelne Filme oder Produktionen, die der Firma oder halt den Produzenten wirklich am Herzen liegen, nochmal Bühne zu geben, Raum zu geben. Und ansonsten geht es einfach quasi in der Flut verloren. Weil wir haben immer mehr Streaming-Seiten und von daher ist es einfach ein Riesen-Input, wo wir auch als Konsumenten einfach abbekommen.
Ja. Aber trotzdem würde ich einfach mal die steile These in den Raum werfen, dass Marvel, auch wenn sie die Serien nicht ins Kino bringt, dadurch nicht weniger Zuschauer hat.
Ich würde aber sagen, sie könnten mehr Geld haben. Also es geht ihnen ja meistens tatsächlich, das ist leider Fakt, so ein bisschen ums Geld. Klar, jede große Firma möchte Plus machen. Die einen sind da nochmal deutlich mehr dran als andere, wo quasi dieses Ziel verfolgen. Aber ich glaube, wenn sie halt wirklich so arg nur noch auf Streaming setzen würden, dass ihnen auch einiges durch die Lappen geht.
Mhm.
Allein auch die Schauspieler finden das teilweise nicht super. Scarlett Johansson hat zum Beispiel sich übelst darüber aufgeregt, dass sie am Anfang Black Widow lediglich im Stream aufnehmen wollten.
Mhm.
Weil im Vertrag eigentlich eine Kinoveröffentlichung drin stand.
Ja.
Und es ist natürlich auch teilweise auch noch eine Sache, wie die Schauspieler dran verdienen und die Schauspielerinnen. Weil manche der Verträge sind eben an Kinostarts und Ähnliches gekoppelt, wie viel sie von den Kinoergebnissen reinbekommen. Und da ist es natürlich auch noch mal eine Sache, da kann ich ehrlich gesagt sagen, allein von der Sicht der Schauspieler und Schauspielerinnen aus, ist es natürlich bescheuert, wenn man quasi dann viel weniger verdient für den gleichen Aufwand, wenn es im Streaming veröffentlicht wird. Das ist natürlich auch eine bittere Pille dann.
Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Was das Geld angeht, kann man natürlich viel mehr Geld verdienen, wenn man den Film ins Kino bringt. Weil dann, also einfach alles, was man im Streaming verdient, verdient man auch plus alle Einnahmen vom Kino. Also ich weiß jetzt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, wie hoch die Kosten sind für jemanden, einen Film ins Kino zu bringen.
Ja, das spielt natürlich auch rein.
Und
ich glaube, inzwischen ist teilweise Marketing noch viel, viel teurer als die Produktion selbst. Das ist auch nochmal ein bisschen verrückt, wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Aber natürlich, es ist ja einfach quasi eine Einnahmequelle mehr.
Ja.
Einfach eine zusätzliche Einnahmequelle. Das heißt, man kann natürlich sehr viel mehr verdienen dann.
Ja, vor allen Dingen, für uns als Konsumenten ist natürlich auch nochmal wichtig, den Raum oder wie wir Filme konsumieren. Also ich finde, es ist ein völlig anderes Gefühl, wenn man einen Kinofilm im Kino anschaut oder danach zu Hause. Klar, man kann sich einen Riesenfernseher hinstellen oder einen Beamer, aber das Gefühl ist trotzdem ein anderes, wenn man im großen Kinosaal drin sitzt. Die hohen Decken und allein dieses Feeling, dort drin zu sein. Und dann hat man diese gewaltige Leinwand und dann fängt der Film an, die Musik wird richtig laut. Das ist einfach fantastisch. Ja. Und man hat nochmal ein anderes Erlebnis. Viele Filme sind ja eigentlich fürs Kino gemacht und dementsprechend im Stream zum Beispiel, auf dem Fernseher oder am PC, am Laptop, kommt es einfach gar nicht mehr so bombastisch, so eindrucksvoll rüber wie zuvor. Ja. Also da geht vieles verloren, weil es einfach für ein anderes Medium gedacht war und ist. Und Kino ist eben allein vom Feeling her was anderes, aber auch was Soziales. Ja. Also ich gehe häufig mit Kollegen zum Beispiel ins Kino, man lacht dabei, man unterhält sich davor und danach, was passiert ist. Es hat eben auch einen sozialen Aspekt.
Ja, genau, also gerade bei dem, was du gesagt hast, kann ich mich gut einklinken. Und zwar muss ich sagen, ich habe vor 2 Wochen habe ich den neuen Avatar gesehen, Avatar 2. Mhm. Und Avatar 1 war ja schon ein Film, der das Kino revolutioniert hat mit 3D. Es war ja der erste Film, wo das richtig, richtig gut war.
Oh ja, davor war es alles ja wirklich Kinderschuhe und, und den komischen roten und blauen Brillengläser, echt
wirklich,
furchtbar.
Ja, und Avatar 1 hat wirklich das Kino revolutioniert. Und das, also den Film, da hat jeder gesagt, den musst du im Kino gesehen haben, wirklich. Also der Film, ich hatte ihn damals noch, dann nachdem er im Kino war, auf meinem iPod Touch.
Oh, nö. Oh.
Und kann den Film auswendig, weil ich ihn da auch 1000 Mal geguckt habe. Aber es kommt nichts, keine Darbietungsform, die mir jegliches Heimkino bieten kann, hat mir bei Avatar das geboten, was mir da das Kino bietet. Und das hat Avatar 1 eben schon saukrass gemacht.
Oh, ja.
Und jetzt vor 2 Wochen war ich in Avatar 2 und es ist wirklich unglaublich. Mhm. Also das 3D ist wieder unfassbar. Also für mich, du hättest mich mittlerweile auch schon wieder, also außer bei den Avatar-Filmen bin ich generell, wenn ich wählen kann, ob 3D oder nicht, auf gar keinen Fall 3D.
Ja, komm, aber da muss man auch echt sagen, das sind wirklich 3D-Filme.
Ja,
also James Cameron hat wirklich darauf geachtet und es war ein Herzensanliegen, es so zu machen. Er hat extra die Kameras und die Technik so entwickelt, beziehungsweise dann die Technik so eingesetzt. Und andere Filme, gerade auch das ist vielleicht ein Thema der 2010er Jahre gewesen, haben es dann probiert, auf billige Art und Weise nachzumachen, indem sie einfach dann versucht haben, im Nachhinein quasi das 3D zu machen, was es einfach nicht war. Also
überhaupt nicht.
Man hat also dann
meistens wird das Bild auch mega dunkel bei 3D. Man muss dann so ein bisschen so die Augen zusammenkneifen und die ganze Zeit so gucken. Also ich bin überhaupt kein Fan von dem.
Ja, also ein richtiger Unterschied sieht man auch.
Das normale 3D hat nichts zu tun mit dem Avatar 3D.
Oh ja.
Sage ich jetzt mal als steile
These. Ja, also ich war auch nochmal, ich war jetzt noch nicht im zweiten Teil, aber ich habe im, ich glaube es war November, den ersten Teil nochmal in 3D im Kino angeguckt. Und eben die Bilder waren schon wirklich da. Also da schon der Hammer und echt eindrucksvoll. Ich habe zwar manchmal meine Probleme mit Avatar tatsächlich, weil bei dem Gucken fiel mir überhaupt auf, wie viele Sounds aus der Jurassic Park-Reihe da drin verbaut wurden. Unglaublich viele. Also gerade vom Tyrannosaurus kam was vor, von den Raptoren kam was vor. Und ich glaube sogar von den Triceratops oder so. Also vor allen Dingen Dinosaurier.
Stellst du jetzt wirklich die These in den Raum, dass sie die 1:1 geklaut haben?
Nicht
oder?
Die müssen nicht geklaut werden. Die kann man ja quasi wirklich sozusagen,
bisschen leicht abändern und
nicht leicht oder? Abändern, nicht, sondern ich glaube, Lizenzen und so weiter hat man dafür einfach hergegeben.
Ganz ehrlich. Krass, okay.
Also ich war mir sehr sicher, oder ich bin mir zu 100%ig sicher, mindestens einmal den T-Rex aus Jurassic Park gehört zu haben und einmal die Raptoren, da bin ich mir sicher.
Das ist eine coole Beobachtung.
Ja, wir müssen mal nochmal zusammen angucken, dann können wir nochmal, oder wir schauen nochmal nach.
Und jetzt will ich kurz wieder zurückfinden. Genau, Avatar 2, also der schließt einfach nahtlos daran an. Und eben, das sind beides Filme, die muss man im Kino gucken. Das sind Filme, die sind fürs Kino gemacht. Und eigentlich würde ich fast sagen, die sind ausschließlich fürs Kino gemacht. Also ich kriege dafür absolut kein Geld, aber guckt euch den neuen Avatar definitiv im Kino an. Mhm. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in IMAX oder 3D, alles, was ihr irgendwie machen könnt. Das ist ein Film, für den man ins Kino gehen muss. Und das ist ein Film, der, finde ich, auch wieder unterstreicht, dass das Kino einfach Sachen bieten kann, die jegliches Streaming und Heimkino nicht bieten kann. Deswegen ist Avatar 2 für mich aktuell auch der beste Grund, warum Kino niemals verschwinden wird und warum Kino eigentlich auch immer den Kampf zwischen Streaming und Kino für sich entscheidet. Das ist so meine Meinung, die ich jetzt aus dem neuen Avatar ziehen konnte, weil das sind wirklich Bilder, diese Unterwasserwelt, und das ist wirklich unglaublich.
Ja, also das ist natürlich schon wieder wirklich so ein Argument natürlich. Meine Befürchtung ist halt auch tatsächlich momentan auf den Blick auf die letzten Jahre insgesamt, jetzt nicht wegen so einzelnen Filmen, also klar, Avatar ist so ein Meilenstein, wie das, oder so ein Höhepunkt, kann man sagen. Aber wenn man zum Beispiel die Filme der letzten Jahre anguckt, gerade zum Beispiel durchs MCU oder auch durch die Star Wars Filme und so weiter, alles sind ja ewige Reihen, kann man fast sagen, wo immer weniger Botschaften oder Ähnliches transportieren. Und seit Jahren gibt es zum Beispiel diese Diskussion, ob das Kino, die Zeit für anspruchsvolle Filme im Kino vorbei ist. Also klar, als ich vor einigen Jahren oder vielen Jahren, wo ich zum ersten Mal dieses Argument gehört hatte, war ich noch in wie anspruchsvoll. Also die sind doch anspruchsvoll genug. Ja. Also was wollen die überhaupt? Aber wenn man so an die letzten größeren Filmreihen oder Erfolge im Film, Fernsehen oder Streaming denkt, wo wirklich auch Botschaften transportieren da oder an sich einfach anspruchsvoll sind, wo hohe Maßstäbe setzen, da fallen mir teilweise nicht wirklich Kinoproduktionen auf in dem Sinne, sondern eher tatsächlich Serien- oder Streaming-Produktionen. Es fing damals schon an so mit Game of Thrones am Anfang. Das war eine Riesendiskussion gewesen, was ist besser, Herr der Ringe, Game of Thrones. Das mal beiseite. Aber Game of Thrones zeigte einfach, wie hochwertig Serien werden können. Und dafür ist Game of Thrones eben ein Meilenstein gewesen. Weil allein jede Produktion war, glaube ich, unglaublich teuer. Um anfangs oder für lange Zeit war ja Game of Thrones die teuerste Serie überhaupt. Ja. Aber das hat man gesehen, man hat es gefühlt. Ja. Und sobald man, oder wenn man Brutalität akzeptiert oder sogar mag und auch dieses Mittelalter-Setting, dann hat die Welt einen gepackt.
Ja.
Und es ging dann ja weiter. Gab dann zum Beispiel Serien wie Breaking Bad zum Beispiel, die bis heute hochgelobt wird wegen allem eigentlich, wohl sowohl von den Drehbüchern her, von den Storys her, von den Dialogen her, also da gab es ja schon gewaltige Entwicklungen oder auch zum Beispiel, gerade mit der letzten Staffel zum Beispiel Stranger Things ist momentan ja wieder im hohen Diskurs, weil das einfach Serien sind, die extrem hochwertig sind, die gute Storys haben, aber auch wirklich so Werte oder Dinge vermitteln oder eben eine tiefgreifende Story haben, wo man ins Grübeln kommt. Ob es jetzt der Abstieg vom Walter Mickey heißt er, glaube ich, bei Breaking Bad? Walter, wie war der Nachname?
Walter White.
Walter White, genau. Ob es sein moralischer Abstieg ist, den man langsam mitverfolgt, oder ob es jetzt eben so quasi eben bei Stranger Things die Freundschaft ist, wo den Kids hilft, gegen dieses unglaubliche Böse aus der anderen Dimension voranzukommen. Es sind Tiefen und Geschichten, die wirklich spannend und toll sind zu erzählen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal kurz Star Wars, Episode 7, 8 und 9, da war ja nicht mal ein Masterplan im Hintergrund.
Ja.
Die Fans haben es spätestens ab Teil 8 angefangen zu bezweifeln und zu vermuten, aber es kam am Ende auch raus, da hatte man nicht mal einen Masterplan gehabt. Man hat einfach versucht, mit diesem Franchise, mit diesem Thema, irgendwas hinzukriegen. Hauptsache, die Leute gehen rein. Und von daher ist das Thema, ob Serien anspruchsvoller werden und Kinofilme hingegen immer seichter, schon nochmal eine Sache und eine Entwicklung. Und sagen wir es mal so, ich hoffe, dass es nicht so bleibt, sondern dass es immer noch weiter Kinofilme gibt, die einen ergreifen, von der Story her, von den Figuren her. Und dass nicht alles quasi so eine Art Einheitsbrei wird, während es halt bei Serien, das ist natürlich toll für die Serien, aber nicht nur Serien gibt, wo solche Highlights transportieren.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, also gerade jetzt bei dem Star Wars muss man ja dazu sagen, dass Star Wars Filme immer als Trilogien geplant waren, das heißt immer drei Teile, die quasi in sich geschlossen eine Handlung geben. Und das, was du gerade eben gesagt hast, das war eben bei 1, 2 und 3 war es okay, da hat man das, den in 1 bis 3 hat man ein bisschen diesen Anakin,
Werdegang erzählt. Sein Weg zum Darth Vader, ja.
Und 4, 5 und 6 ist dann eben die Luke Origin Story. Und bei 7 bis 9 wie du eben meintest, da hat eben dieser Masterplan gefehlt. Was wir mit Masterplan meinen ist, da hat man nicht gewusst, wo man starten will und wo man hin will. Also mhm. es war nicht klar, was wollen wir in diesen drei Filmen erzählen.
Genau. Also zum Beispiel, man hat Charaktere eingeworfen, wenn man dachte, das würde gut ankommen, ja. hat aber ihnen dann gedanklich nicht genug Backstory gegeben. Zum Beispiel Ray. Bei Ray wusste man Ewigkeiten nicht, was ist das jetzt eigentlich genau, von der, ja. vom Charakter her für eine Figur. Kommt sie von der Palpatine-Richtung, wie es am Ende jetzt der Fall war? Oder ist sie doch irgendwie mit den Skywalker verwandt? Es war ja mal in Diskussion sogar, ob sie ein heimliches Kind wäre vom Obi-Wan.
Ja.
Also selbst die Theorien gab's. Und, genau, und wenn ehrlich sind, manche Theorien waren deutlich besser, finde ich, als die Auflösung am Ende.
Ja, die Auflösung war wirklich eine Katastrophe. Aber wenn man dann versucht, jetzt hier das inhaltlich ein bisschen klarer zu machen, die hatten keine Charakterentwicklung.
Mhm. Ja, das auch.
Die Figuren. Also die Rey in Star Wars ist einfach am Anfang, sie muss in Teil 7 einmal 10 Minuten trainieren und ist fertig ausgebildet. Sie hat keinerlei Entwicklung danach mehr genommen. Mhm. Und das ist eben das, was man eben den Filmen abspricht, was Serien eben deutlich besser machen können, weil sie mehr Zeit haben, wirklich Charaktere formen und mit der Zeit, die die Serie läuft, wirklich verändern.
Mhm.
Gerade Game of Thrones ist da ein Musterbeispiel.
Ja, Arya Stark zum genau, Beispiel, die fing als kleines genau. Mädchen an und am Ende war sie im Grunde genommen eine Attentäterin.
Ja.
Also das ist eine gewaltige Storyentwicklung.
Und man hat halt die Möglichkeit in der Serie mhm. dazu. Du hast die Möglichkeit, gerade auch wegen der Produktionsdauer, also Leute, die irgendwie keinen Bezug zu Game of Thrones haben, die Serie ist gealtert mit den Darstellern.
Mhm.
Also eine Arya Stark ist in Staffel 1 die Darstellerin, jetzt weiß ich das Alter nicht. Ich schätze, sie war vielleicht zwischen 10 und 12 vielleicht. Weiß nicht, ja, was so du da vielleicht Dreh schätzen würdest.
Ja, so sie um waren 12
Kind
ja.
in Staffel 1 und in Staffel 8 mit dem Ende von Game of Thrones war die Schauspielerin auch 20 oder so.
Mhm. Eine junge Erwachsene jedenfalls.
Eine junge Erwachsene und man sieht eben, das trägt natürlich auch dazu bei, das kannst du in keinem Film, also mhm. das ist schlichtweg nicht möglich in einem Film, weil Filme in mehreren Monaten abgedreht werden.
Vor allen Dingen auch eine begrenzte Zeit haben.
Genau, das muss man und ja auch eben immer auch bedenken. Anderthalb bis zwei Stunden, gut, der neue Avatar geht jetzt 3 Stunden, das kommt aber auch nicht oft vor. Da würde ich noch
wobei, ganz die Entwicklung gibt es aber auch, seien wir mal ehrlich. Ja. Die Filme versuchen schon immer länger zu werden.
Ja.
Auch teilweise auf Kosten vom Drehbuch, weil das ja. gar nicht hergibt.
Ja.
Dann meint man dann, irgendwelche Sachen noch mit reinzuwerfen, wo eigentlich nicht wirklich so stimmig sind. Aber Hauptsache, wir haben so 2 Stunden oder 2 Stunden plus erreicht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es da auch wieder irgendwelche Begründungen im Hintergrund, dass die vielleicht doch noch mal mehr verdienen, wenn es ein längerer Film ist oder dort Rabatte, keine Ahnung.
Also ich habe an der Stelle einen sehr, sehr interessanten Fun-Fact,
dann
den du vielleicht noch nicht weißt, der wirklich jetzt gut reinpasst.
Mhm.
Und zwar gibt es eigentlich so diese goldene Regel, dass ein Film auf gar keinen Fall länger als 2,5 Stunden gehen darf. Oder dass er also 3 Stunden ist eigentlich ein No-Go,
mhm.
weil es ist ein ganz banaler Grund.
Ja, schieß los.
Ab dem Moment, wo ein Film 3 Stunden dauert, mhm. kannst du ihn einmal weniger am Tag zeigen.
Oh, okay. Mhm.
Das heißt, es fällt eine Vorstellung weg.
Mhm.
Das ja, heißt, gut. du verdienst automatisch weniger Geld, weil du ihn einfach nicht so oft zeigen kannst, wie ein Film, der 2,5 Stunden lang geht.
Ja gut, und klar, wenn du versuchst, es zu kompensieren, indem du ihn länger im Kino lässt,
ja.
Gehst du natürlich das Risiko ein, dass er da nicht so häufig besucht wird.
Genau.
Und musst dafür dann mehr Geld eventuell zahlen. Ah ja, gut, das ist ein...
Das heißt, spannend. Also ich würde gerade ein bisschen dagegen argumentieren, dass sie versuchen, die Filme lang zu machen. Man versucht sie auf jeden Fall, also alle großen Filme gehen mindestens 2,5 Stunden, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, aber früher, überleg mal, okay, ich spreche jetzt vielleicht noch von Filmen aus den 90er Jahren oder Anfang der 2000er, Herr der Ringe ausgenommen. Die meisten waren eben so ja. 180 Minuten.
Ja.
Nee, 120, 180 ist ja heute. 120 Minuten, 90, 120. Das war üblich. Und zwar nicht nur bei Kinderfilmen.
Ja. Ja, aber
von daher haben wir schon eine, ich finde schon eine gewisse Tendenz.
Ja, ja.
Vielleicht nicht ganz so gleich 3 Stunden.
Ja.
Aber man versucht zumindest doch, die Leute länger im Kino ja. oder vor der ja, Leinwand zu halten.
Kaum ein Film traut sich das halt noch aufgrund von dieser Regel.
Mhm.
Aber natürlich eben, was wir jetzt gerade hatten mit den Serien und Filmen, wenn ein Film wirklich was erzählen will, dann brauchst du eben auch Zeit, um was zu erzählen. Das ist eben gerade dieses, Serien haben einfach die Zeit, die ein Film nicht hat. Deswegen können Serien, deswegen haben Serien auch überhaupt die Möglichkeit, wirklich deutlich anspruchsvoller zu sein als ein Film. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, da widersprichst du mir jetzt nicht.
Nicht ganz. Also ich finde, einzelne Filme Filme haben es geschafft.
Genau.
Ja. Aber klar, es ist natürlich schon, sagen wir mal, du kannst mehr natürlich, da hast du recht, in die Tiefe gehen, je länger Zeit du hast.
Genau.
Wenn dann eben eine Serie zum Beispiel schon allein an sich knapp eine Stunde pro Folge aufbringt oder 45 Minuten und dann dementsprechend eine oder zwei oder drei Staffeln hat, dann kann das natürlich auch entstehen, dass dann wirklich die Leute gut reintauchen können, sich reinfinden können. Oder auch eben, wie du gesagt hattest, bei Game of Thrones erstmal rausfinden können, was ist das überhaupt?
Ja.
Und dann eingeführt werden ordentlich. Während bei anderen Filmen mussten wir ja damals aus zeitlichen Gründen einfach sagen, da sind wir, so fangen wir an. Star Wars zum Beispiel, der erste, der fing einfach direkt an, nach den kurzen Textzeilen, die im Vorfeld kommen, und dann ging es los. Weil man gar nicht so die Zeit hatte, gedanklich oder auch praktisch, um etwas ewig lang zu erzählen.
Was aber ich finde bei Star Wars mit dieser ganz legendären Schrift, die reinläuft, relativ elegant gelöst wurde, fand ich. Also das
passt einfach,
das fand ich, das fand ich origineller gelöst, wie wenn man heutzutage in irgendwelche Filme reingeworfen wird und erstmal 5 Minuten Exposition-Dumping über sich ergehen lassen muss, dass man irgendwie erstmal weiß, okay, darum geht's, das ist der Film.
Ja, also vor allen Dingen, es war halt auch stilprägend, seien wir ehrlich. Wir verbinden alle mit dieser gelben Aufschrift gleich Star Wars.
Genau, total. Ja.
Weil es einfach spannend auch eingeführt wurde.
Ja.
Also selbst heute haben wir meistens, wenn wir so Textzeilen haben, wo es im Vorfeld so ein bisschen erklären, den Text und weg ist er. Fertig.
Ja.
Von daher war George Lucas da einfach auch kreativ gewesen und hat damit einfach auch etwas geprägt.
Ja. Ich glaube, ich muss an der Stelle kurz mir nochmal Exposition Dumping erklären. Ich habe es gerade ein bisschen vorausgesetzt. Exposition Dumping, das ist, wenn in Filmen zwei Charaktere miteinander sprechen und der eine Charakter erzählt quasi dem anderen Charakter, erklärt nochmal die Welt.
Mhm.
Und das ist quasi ein Mittel, das wird genutzt, um erst das, eigentlich erzählt der Charakter das im Film nicht der ihm gegenüber, sondern dem Publikum.
Mhm.
Dass das Publikum weiß, worum geht's, und das ist Exposition Dumping.
Das kann ganz unauffällig passieren.
Ja.
Das ist wirklich so ein bisschen, dass der Hauptcharakter selbst erst in diese Welt eingeführt wird und dementsprechend erst die Sachen wirklich hinterfragen muss. Harry Potter ist zum Beispiel ein gutes Beispiel.
Ja.
Harry wusste nichts von der magischen Welt und wird langsam von verschiedenen Charakteren, kriegt er quasi immer ein bisschen Exposition und wird langsam gefüttert. Und auch wir Zuschauer. Aber es kann natürlich auch andere Beispiele geben, wie zum Beispiel, das wird tatsächlich Christopher Nolan manchmal vorgeworfen, dass er am Anfang einen Charakter hat, der dann eine Frage stellt und erstmal 3 Minuten lang einen Text bekommt, warum diese Technik gerade funktioniert.
Ja.
Hat selbst Inception diese Schwäche, aber ich verzeihe sie ihm,
ehrlich zu sein. Ich meine, wie du sagst, man kann Exposition Dumping elegant lösen, dass es kaum auffällt, aber manchmal ist es einem wirklich so, so unkreativ hingerotzt. Habe jetzt kein anderes Wort gefunden. Dass es einen wirklich nervt, dass man sich denkt, man sagt ja Show, don't tell. Und wenn man dann halt sich 3 Minuten anhört, warum jetzt sowas ist, dann denke ich, zeig's mir doch lieber.
Ja, ja.
Gut, dann würde ich an der Stelle mal sagen, dass wir noch eine kurze vielleicht Zusammenfassung machen von dem, was gesagt wurde.
Ja, wir haben nicht nur uns einfach vorgestellt, sondern wir haben tatsächlich auch einen Blick in die Filmgeschichte gewagt und uns ein bisschen so, oder versucht, einen Eindruck von den letzten 20 Jahren Filmgeschichte so ein bisschen zu geben, was so alles los war, was losgetreten wurde. Und natürlich gibt es noch viel, vieles zu erzählen. Also wir haben angefangen zum Beispiel mit dem Aufstieg der Fantasy-Filme, würde ich es mal beschreiben, mit Herr der Ringe und Harry Potter, wo dann einiges losgetreten haben über das MCU, das inzwischen omnipräsent quasi ist, bis rüber zu den 3D-Filmen mit Avatar und den großen Streaming-Krieg, haben wir zumindest auch ein bisschen angesprochen. Der herrscht bis heute. Und ja, auch so einen kleinen Ausblick haben wir gewonnen.
Ja.
Oder? Habe ich irgendwas vergessen?
Ich finde nicht. Also, wir haben euch jetzt hier schon ausgiebig das Ohr abgelabert. Und Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Oh ja.
Muss ich auf jeden Fall sagen. Kleines weinende Auge, dass das die erste und einzige Folge bleiben wird.
Das stimmt.
Aber wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass es irgendwie euch entertained hat, dass ihr vielleicht auch Informationen und irgendwas für euch mitnehmen konntet. Mhm. Und
vielleicht haben wir euch auch nochmal ein paar Schlaglichter auf ein paar Filme gegeben, wo in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Gedanken verschwunden sind oder wo ihr noch gar nicht gesehen hattet und jetzt auch nachholen möchtet, weil es sind schon ein paar tolle Filme in den letzten Jahren rausgekommen, trotz aller Kritik von mir oder von Valentin. Von daher hoffen wir natürlich und hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet und also eben wir zwar hatten auch Spaß, oder?
Wir hatten total Spaß und ich fand auch, wir haben das jetzt bewusst ein bisschen in so einem labermäßigen Ding gehalten, dass man jetzt auch nicht das Gefühl hat, man hört sich hier gerade einen Vortrag an oder so, sondern einfach ein Gespräch, ein nettes irgendwie Gespräch und wo man einfach gerne zuhört und ein bisschen was mitnimmt, ein paar Informationen kriegt, die man noch nicht weiß. Und das war unser Anspruch und ich glaube, das haben wir gut hingekriegt.
Ja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr noch ein spannendes Kino-, Serien- und Filmjahr 2023 vor euch habt, dass ihr noch einige Sachen entdecken werdet auf der Leinwand und eben vom Fernseher und eben, dass ihr vielleicht auch ein paar Anstöße eben hattet. Und von daher...
Möge die Macht mit euch sein.
Lebt lang und in Frieden.
PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.